In der heutigen Vorlesung möchte ich die Hartree-Fock-Gleichungen besprechen. Wir haben ja schon vor einer ganzen Weile den Hartree-Fock-Energieausdruck eingeführt. Wenn Sie sich erinnern können, gab es da Einteilchentherme und Zweiteilchentherme. Die Einteilchentherme hat man, wenn man wollte, durch die Einteilchendichte-Matrix ausdrücken können. Und da war es die kinetische Energie und dann die Wechselwirkung mit dem externen Potential. Und dann hatten wir zusätzlich die Zweiteilchentherme, die dann die Elektron-Elektron-Wechselwirkung darstellen. In der Hartree-Fock-Approximation wird diese Elektron-Elektron-Wechselwirkung aufgeteilt in einen klassischen Anteil und dann eben diesen nicht klassischen Anteil, der dann als Exchange-Anteil betrachtet wird. Wir haben in der letzten Vorlesung jetzt auch gesehen, wie man ausgehend von solch einem Energieausdruck dann Differentialgleichungen herleiten kann, die eigentlich dann sozusagen den Gradienten darstellen. Und wenn der Gradient dann ja 0 ist, haben wir die Lösung gefunden, aufbauend eben auf dem Variationsprinzip, das ja besagt, dass dasjenige Set von Gleichungen den Grundzustand darstellt, das eben den Erwartungswert der Energie minimisiert. Ganz wichtig bei dieser Minimisierung ist, dass wir nicht die Nebenbedingungen vergessen. Und die waren eben, dass diese Einteilchenorbitale, aus denen wir ja die Slater-Determinante aufbauen, dass die alle orthonormal sind. Wenn wir jetzt den Formalismus anwenden, um Funktionalableitungen auszurechnen, dann bekommen wir zunächst mal den, was ich im Skript nenne, unconstrained Gradient. Und den habe ich ja immer mit D bezeichnet und jetzt hier in der Gleichung 68 sehen Sie jetzt auch den Ausdruck eben für diesen Unconstrained Gradient in der Hartree-Fock-Näherung. Nicht erstaunlich, wir haben auch eben zuerst wieder die beiden Einteilchentherme, wir haben minus 1/2 mal Nabla im Quadrat, kinetische Energie, dann auch wieder die Elektron-Nukleon-Wechselwirkung und dann schließlich haben wir auch noch hier das VH, das bedeutet das Hartree-Potential, was jetzt eben der klassische Anteil der Elektron-Elektron-Wechselwirkung ist. Und dann der Term ganz zum Schluss, wo wir diese Summe über J haben, das ist jetzt eben dieser Exchange-Term wiederum. Wir betrachten natürlich sehr oft diese Closed-Shell-Systeme und der Vollständigkeit halber habe ich dann auch noch in der Gleichung 69 eben den Unconstrained Gradient hier hingeschrieben für ein Closed-Shell-System. Und ja, das schaut eigentlich praktisch identisch aus, außer dass ich halt da sozusagen, dass der Gradient doppelt so groß ist, weil ich immer ein Spin-Up und ein Spin-Down-Orbital halt im selben räumlichen Orbital habe. Ja, wie schon gerade gesagt, auch in der Gleichung 70 eben nochmal ist dieser Ausdruck für den klassischen Anteil der Elektron-Elektron-Abstoßung. Und wie gesagt, hier verwendet man eben ganz normal die klassische Formel. Das heißt, das Potential ist gegeben durch das Integral Rho von R' geteilt durch R minus R' und integriert eben über R'. Ja, wie Sie auch schon in einer Übungsaufgabe mal gezeigt haben, wenn immer man eine Wellenfunktion hat, die aus einer Determinante besteht, dann ist die Ladungsdichte Rho von R einfach gegeben dadurch, dass man alle Orbitale nimmt, quadriert und dann darüber summiert. Das ist dann eben die letzte Formel auf Seite 80. Und hier ist es eben wieder für den Fall von einem Closed-Shell-System. Das heißt, ich habe, wenn ich n Elektronen habe, eben nur n halbe räumliche Orbitale. Und davon muss ich alles mit dem Faktor 2 multiplizieren. Ja, nun, also haben wir gesehen, wir können die Gradienten, die unconstrained Gradienten berechnen. Aber in einem Minimisierungsscheme haben wir auch gesehen, dürfen wir eben nicht diese Unconstrained Gradients verwenden, sondern wir müssen diese Orthonormierungsbedingungen noch dazu packen. Und da, das haben wir ausführlich auch besprochen in der letzten Vorlesung, wie man das macht. Wir können dann also diese Gleichung 69 oder 68 verwenden zunächst um den Unconstrained Gradient auszurechnen, ja, und dann die Gleichung 67, dann um den effektiven Gradient zu berechnen, der eben diese Orthogonality Constraints beinhaltet. Ja, dann haben wir also den korrekten Gradienten und wenn wir dann eben die Energie minimisieren wollen, müssen wir einfach diesem Gradienten nachlaufen, also wir müssen nach unten laufen, also in die Richtung von minus dem Gradienten. Und das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel eine ganz einfache Steepest Descent Methode verwenden, um dann ein Set von Orbitalen zu finden, das die Energie minimisiert. Ja, wenn man jetzt diesen Update macht, dass die neue Wellenfunktion, also die Altwellenfunktion ist, minus irgendeine Schrittgröße mal dem effektiven Gradienten, also diese letzte Formel auf Seite 81, dann könnten wir ja zunächst einmal meinen, weil man hier in diesem effektiven Gradient die Orthogonality Constraints drin hat, dass dann auch die Wellenfunktion nach diesem Update, dass die Wellenfunktionen nach diesem Update, dass die noch orthonormal sind. Das ist leider stimmt nicht ganz, es stimmt in erster Näherung. Und aus diesem Grund müssen wir dann trotzdem nochmal eine explizite Orthogonalisierung verwenden, mittels einer von diesen Methoden, die wir kennengelernt haben, nicht wahr, wie Gram-Schmidt, Löfting etc. Ja, nochmal, warum müssen wir jetzt trotzdem nochmal diese Orthogonalisierung machen? Das habe ich versucht zu erklären auf dieser Figur, auf der Seite 82. Und da sehen Sie, ich will jetzt also die Funktion minimisieren, deren Höhenlinie jetzt einfach durch schwarze konzentrische Kreise gekennzeichnet ist. Natürlich, das Minimum von dieser Funktion wäre einfach hier das Zentrum von dem kleinsten Kreis. Aber jetzt möchte ich diese Funktion jetzt eben minimisieren unter der Nebenbedingung, dass ich mich auf dieser roten Hyperfläche aufhalte. Ja, da sieht man dann jetzt zunächst mal diesen schwarzen Pfeil. Das wäre jetzt einfach der Gradient der Funktion, die ich minimisieren will, jetzt ohne irgendwelche Nebenbedingungen. Also das wäre jetzt in der Sprache von dem Electronic Structure Course hier, wäre der schwarze Pfeil wäre das D. Wenn ich dann jetzt meine Orthogonality Constraints dazu packe, dann tue ich also sozusagen Komponenten ausprojizieren und ich bekomme dann als effektiven Gradienten den roten Pfeil. Ja, wir sehen, wenn wir jetzt diesem roten Pfeil nachlaufen, dann bleiben wir fast auf dieser roten Hyperfläche, aber eben nicht exakt. Also wenn diese Hyperfläche, wenn es keine Ebene ist, sondern wenn die eben eine gewisse Krümmung hat, dann tue ich auch leicht wegdriften von dieser Hyperoberfläche. Und deshalb sozusagen, um dann wieder zurückzukommen, exakt auf diese rote Fläche, muss ich jetzt halt nochmal diesen zusätzlichen Orthogonalisierungsschritt anwenden. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Implementierung von den Nebenbedingungen. Schauen wir uns jetzt nochmal diese Gleichung 71 an auf Seite 83. Da habe ich nochmal hingeschrieben, also der effektive Gradient Delta E nach Delta Phi ist das D von X, der Unconstrained Gradient, und jetzt ist hier eben dieser Korrekturfaktor, den ich jetzt geschrieben habe mittels Lagrange-Multiplikatoren, also diesen großen Delta IJ. Ja, das ist die allgemeinste Form. Wir haben, nicht wahr, hergeleitet die explizite Form für diese Matrix-Elemente. Und was ich jetzt diskutieren möchte, ist ja die Tatsache, dass diese Orbitale, die man in einem solchen Minimisierungsprozess findet, die sind nicht eindeutig. Diese Orbitale, die man auf diese Art und Weise findet, nenne ich deshalb auch Minimizing Orbitals. Und je nachdem, mit was für einem Input-Guess ich anfange für diese Orbitale, kann ich zum Schluss verschiedene Orbitale erhalten. Ja, man könnte zunächst meinen, das würde bedeuten, dass es verschiedene Lösungen gibt. Nein, das stimmt nicht. Diese ganzen verschiedenen Orbitale liefern exakt dieselben physikalischen Observablen, also Dinge wie Energie, Ladungsdichte etc. Die sind identisch, ganz egal, was für ein Set von Minimizing Orbitalen ich finde, weil eben diese verschiedenen Sets von Minimizing Orbitalen gehen durch unitäre Transformationen auseinander hervor. Und zumindest die letztes Jahr auch in meinem Computational Physics Kurs waren, da gab es mal eine Übungsaufgabe, wo man explizit auch zeigen sollte, dass solche unitären Transformationen die physikalischen Observablen nicht ändern. Ja, was bedeutet das? Wenn ich also jetzt hier eine gewisse Freiheit habe, wie ich diese Orbitale wählen kann, dann kann ich die jetzt eben auch so wählen, dass die diese Matrize, diese Lagrange-Multiplier-Matrize diagonalisieren. Das bedeutet dann, nicht wahr, wenn also diese Gleichung 71 ist ja der Gradient, wenn ich die 0 setze und dann eben annehme, dass meine Lagrange-Multiplier-Matrize diagonal ist, dann erhalte ich diese Gleichung 72. Ja, das schaut schon ein bisschen ähnlich wie die Schrödinger-Gleichung aus. Wenn jetzt dieses DI, wenn das irgendwie sowas wäre, ich das erhalten könnte durch Anwendung von meinem Hamiltonium auf eine Wellenfunktion, dann wäre das eine Eigenwertgleichung und wir werden in der Tat gleich sehen, dass in den ganzen Methoden, die wir dann diskutieren werden, dass dieser Unconstrained Gradient, dieses DI, lässt sich in der Tat schreiben als ein Operator, also eine Art Hamiltonien, der eben angewendet wird auf eine Wellenfunktion. Ja, diese sogenannten kanonischen Orbitale, die also diese Lagrange-Multiplikatoren-Matrix diagnostizieren, diese Orbitale werden auch als kanonische Orbitale bezeichnet. Man kann die jetzt im Prinzip auf zwei verschiedene Weisen berechnen. Man kann entweder zuerst diese Minimizing Orbitals machen und dann eben tatsächlich einfach explizit diese Matrix der Lagrange-Multiplikatoren diagnostizieren und auf diese Art und Weise diese kanonischen Orbitale erhalten. Man kann aber auch statt einem Minimisierungs-Approach jetzt einen sogenannten Self-Consistency-Cycle machen, wo man dann eben dieses Eigenwertproblem löst, das ausgedrückt wird durch die Gleichung 72. Man muss allerdings jetzt da berücksichtigen, dass eben dieser Unconstrained Gradient, oder der hängt ja jetzt selber wieder ab von den Orbitalen, weil in diesen Unconstrained Gradient geht ja zum Beispiel die Ladungsdichte ein, nicht wahr, die mittels der Orbitale berechnet wird. Das heißt, wenn man einmal dieses Gleichung 72 löst als ein Diagnostizierungsproblem, dann hat man typischerweise noch nicht diese sogenannte selbstkonsistente Lösung gefunden. Selbstkonsistent bedeutet in dem Fall, dass dann die Ladungsdichte, die man verwendet hat, um diesen Unconstrained Gradient D zu berechnen, dass die dieselbe ist wie die man erhalten würde, wenn man dann die Lösung, diese Eigenorbitale von dieser Gleichung 72 verwenden würde, wiederum um die Ladungsdichte zu berechnen. Ja, und die Ladungsdichte zu berechnen, nicht wahr? Ich rufe es nochmal in Erinnerung, weil das ganz wichtig ist, da können wir nochmal zurückgehen auf die Seite 80, nicht wahr? Das ist diese letzte Gleichung auf Seite 80, die eben den Zusammenhang herstellt zwischen der Ladungsdichte und diesen Orbitalen. Ja, als nächstes möchte ich jetzt das Koppmannsche Theorem besprechen und den Fock-Operator einführen. Ja, dieser Fock-Operator hat historisch eben diesen Namen, eigentlich vielleicht von Physiker ist es eher so eine Art Hamiltonian, und wir werden auch sehen, der verhält sich eigentlich dann genauso wie der sogenannte Concham-Hamiltonian, den wir dann diskutieren werden, wenn wir eben über Dichte-Funktionalstheorie sprechen. Ja, dieser Fock-Operator wird definiert hier in dieser Gleichung 73 und ich habe halt hier mehr oder minder die üblichen Terme, nicht wahr? Ich habe zuerst die kinetische Energie, dann die Wechselwirkung zwischen den Elektronen und Nukleonen, dann eben wiederum dieses Hartree-Potential, also den klassischen Anteil der Elektronen-Elektronen-Abstoßung und dann zuletzt eben wieder diesen Exchange-Term. Ja, und dann eben, was ich gerade schon in gewisser Weise vorweggenommen habe, ist, nicht wahr, er stellt sich heraus, diesen Unconstrained Gradient, dieses DI von X, kann ich jetzt eben erhalten dadurch, dass ich diesen Fock-Operator jetzt anwende auf ein Orbital, also den Gradienten dx, den Gradienten bezüglich diesem Orbital i, den erhalte ich, nicht wahr, dadurch, dass ich das Integral f von x, x gestrichen, eben anwende auf psi i von x gestrichen. Ja, damit sehen wir jetzt auch diese sogenannten kanonischen Orbitale, die ich eingeführt habe. Das sind natürlich nicht wahr, die haben wir dann da mehr gesehen, die erfüllen die Gleichung dI von x gleich Epsilon mal Psi i von x. Und damit sehen wir in der Gleichung 74, diese kanonischen Orbitale sind damit auch die Eigenorbitale dieses Fock-Operators. Ja, jetzt, wenn ich also die Hartree-Fock-Gleichung mittels des Variationsprinzips löse, dann bekomme ich ein Set von Orbitalen, aber ich bekomme eben nur die sogenannten besetzten Orbitale. Das sind also diejenigen Orbitale, die ich verwende, um die Slater-Determinante aufzustellen. Und ja, warum heißen die besetzt? Weil ich eben, wenn ich n Elektronen habe, nicht wahr, dann habe ich n, brauche ich n von diesen Orbitalen, um die Determinante aufzubauen. Damit bekommt man also mit einer Lösungsmethode, die auf dem Variationsprinzip beruht, eben nur diese n besetzten Orbitale. Dagegen, wenn ich jetzt die Eigenfunktionen dieser Fock-Matrix berechne, dann bekomme ich im Prinzip, nicht wahr, eine unendliche Anzahl Eigenfunktionen. Wenn ich natürlich auch wieder numerisch rechne und diese Fock-Matrix in einer Basis darstelle, dann wird aus dem Fock-Operator eine endliche Fock-Matrix und dann erhalte ich eine endliche Anzahl von Eigenvektoren. Aber trotzdem ist diese Anzahl von Eigenvektoren, die man da im Prinzip erhalten kann, typischerweise eben immer viel, viel größer als die Anzahl der besetzten Orbitale. Ja, diese Orbitale, die jetzt nicht besetzt sind, die werden eben auch als dann unbesetzte oder virtuelle Orbitale bezeichnet. Und wie Sie sehen, also sozusagen der Vorteil von dieser Gleichung 74 oder von diesem Lösungsansatz 74 ist dann eben, dass man auf diese Art und Weise nicht nur die besetzten, sondern auch noch eben die unbesetzten Orbitale bekommt. Ja, wie wir gleich sehen werden, diese unbesetzten Orbitale spielen jetzt eine gewisse Rolle dann in diesem Koppmanns-Theorem. Zuerst möchte ich aber jetzt nochmal mir Energieausdrücke anschauen im Zusammenhang mit der Hartree-Fock-Methode. Und zwar ist es oft sehr nützlich, wenn man die Energie schreiben kann als Summe über irgendwelche Eigenwerte. Ich bin jetzt bei der Gleichung 75. In diesem Fall sind diese Epsilon-Is, sind jetzt also die Eigenwerte der Fock-Matrix, nicht wahr? Was ja, wie wir gesagt haben, eigentlich so eine Art Hamiltonian ist. Und auch später, wenn wir dann zum Beispiel Dichtefunktionalstheorie besprechen, werden wir ganz ähnliche Ausdrücke finden, im Sinne, dass also die Energie immer geschrieben werden kann als eine Summe über Eigenwerte von einer bestimmten Matrix plus Korrekturterme. Ja, diese Korrekturterme kommen eben daher, dass wir ja keine, dass wir eine Wechselwirkung haben zwischen den Elektronen und die werden eben in einer approximativen Art und Weise berücksichtigt, wenn man welche eindeterminanten Methoden verwendet. Ja, also in Gleichung 75 sehen Sie, die totale Energie kann geschrieben werden als die Summe über die Eigenwerte. Und dann haben wir jetzt hier noch diesen Korrekturterm, diese Doppelsumme. Und Sie sehen, da gehen auch wieder diese Electron-Electron-Repulsions ein. Und der erste Term des IIJJ ist wieder eigentlich die klassische Wechselwirkung. Und der zweite Term ist dann eben wieder die Exchange-Wechselwirkung. Ja, und wir sehen, wir müssen hier die klassische Wechselwirkung einen Teil wieder wegnehmen, weil sozusagen in den Summe über diesen Epsilon-Is ist da doppelt so viel von dieser klassischen Wechselwirkung enthalten, wie eigentlich sein sollte. Ja, diese Eigenwerte wie ich, der Fock-Matrix, das sind natürlich auch gleichzeitig die Erwartungswerte von den Eigenfunktionen bezüglich der Fock-Matrix. Und ja, wenn ich das ausnütze, dann bekomme ich diese Gleichung 76, die mir jetzt eben expliziten Ausdruck liefert für diese Eigenwerte. Und da sieht man auch, was ich gerade gesagt habe. Eben, wir haben also zuerst die Einteilchenterme IHI und dann diese Elektron-Elektron-Wechselwirkung. Und da sehen Sie, ich habe eine Summe über IIJJ. Und ja, wenn ich dann über I und J summiere, dann sehen wir, dass das einfach zu viel gezählt wird, nicht wahr? Wir haben ja, wenn wir auch klassische Wechselwirkungen haben, haben wir Summe über IJ mal einhalbmal die ganzen Wechselwirkungen, weil ja, wenn wir die Wechselwirkung zwischen I und J und J und I in der Summe einschließen, dann haben wir sozusagen dieses Doppelcounting. Wir müssen also durch zwei teilen und hier sozusagen fehlt dieser Faktor einhalb und deshalb muss ich eben in dieser Gleichung 75, wie ich schon gerade angedeutet habe, noch einhalbmal die klassische Wechselwirkung wieder abziehen. Gut, ja, also kommen wir jetzt zu diesem Koppmannschen Theorem, das einen Zusammenhang herstellt zwischen Ionisierungsenergien und Elektronenaffinitäten und eben Differenzen zwischen den Eigenwerten von diesem Fock-Operator. Ja, dieses Koppmannsche Theorem ist nur eine Näherung, gibt uns eine Approximation für diese Größen, aber es ist trotzdem recht nützlich und deshalb möchte ich es diskutieren. Ja, im Prinzip natürlich, wenn wir zum Beispiel eine Ionisierungsenergie ausrechnen wollen, dann könnten wir einfach eine Hartree-Fock-Rechnung machen für ein System, das eben alle N-Elektronen hat. Und dann für das System, wo wir ein Elektron weggenommen haben, das heißt, wir haben nur noch N-1 Elektronen in diesem System. Ja, das kann man machen. Und in diesem Fall werden natürlich die Hartree-Fock-Orbitale, die man in diesen beiden Rechnungen erhält, werden unterschiedlich sein, weil eben die totale Ladung ist verschieden. Dadurch werden natürlich alle Terme, die die Elektron-Elektron-Wechselwirkung beschreiben, werden leicht anders sein und dadurch habe ich eben andere Lösungen. Ja, jetzt diese Relaxation, die eintritt dadurch, dass die Ladung eben sich auch ändert, wenn man Elektronen natürlich wegnimmt. Diese Relaxation der Orbitale wird jetzt eben vernachlässigt in diesem Koppmannschen Theorem. Und ich habe dann also diese Gleichung auf Seite 87. Wenn ich also dann mir anschaue, die Energiedifferenz zwischen dem System mit n Elektronen und n-1 Elektronen, ja, dann schreibe ich jetzt einfach eben diesen Ausdruck hin, den wir hier in Gleichung 75 und 76 da hergeleitet haben. Und ich habe dann zuerst ja natürlich wieder die einteiligen Terme. Und wenn ich jetzt eben das n-1 Elektronensystem habe, nicht wahr, dann muss der i gleich m-Term ist nicht vorhanden. Und dann in der Doppelsumme natürlich habe ich auch alle Terme, wo i entweder gleich m ist oder j gleich m ist, die gibt es nicht. Ja, wenn ich jetzt also dann diese beiden Ausdrücke, diese ganzen Terme voneinander abziehe, dann ist es natürlich klar, von den einteiligen Termen bleibt als Differenz nur übrig dieser Term mhm. Also m ist jetzt eben das Orbital, das jetzt herausgenommen wurde, um von dem n-Elektronen-Slater-Determinante zu der n-1-Elektronen-Slater-Determinante zu gehen. Und in den Doppelsummen, da muss ich immer berücksichtigen, entweder i ist gleich m oder j ist gleich m, dann bleibt immer eine Summe übrig und dann habe ich eben zwei Summen für i und für j. Und auf diese Art und Weise, nicht wahr, bleibt noch die Summe dann übrig, eben j gleich 1 bis n über den klassischen Elektronen-Repulsion-Anteil und dann den Exchange-Anteil. Ja, und jetzt, wenn wir das eben, wie gesagt, vergleichen mit unserer Gleichung 76, dann sehen wir, dass dieser Ausdruck, der da steht, nichts anderes ist als minus em, epsilon m, also minus der Eigenwert, der mte Eigenwert von dem Fock-Operator. Ja, und damit ist eben dieser Eigenwert, ist eben eine Näherung für das Ionisierungspotenzial. Also auf diese Art und Weise, weil man diese Eigenwerte relativ leicht berechnen kann, kann man also schon einen ersten Anhaltspunkt bekommen, was die Ionisierungsenergie vom System ist. Ja, mehr oder minder genau dasselbe kann man machen dann auch für die Elektronenaffinitäten. Da muss ich dann eben vergleichen den Energieausdruck für ein System von n Elektronen und n plus 1 Elektronen und dann wiederum, wenn ich eben annehme, dass die einteiligen Orbitale in beiden Determinanten, dass die identisch sind, dass es keine Relaxationseffekte gibt, dann finde ich dann auch in diesem Fall, dass diese Elektronenaffinität eben wiederum gegeben ist durch den Wert von einem bestimmten Eigenwert. Also wenn ich jetzt das ältere Orbital noch dazu packe, dann habe ich eben hier dieses minus Epsilon L als Ionisierungsenergie. Ja, diese Ergebnisse eben werden als Koppmannsches Theorem bezeichnet. Als nächstes möchte ich jetzt noch etwas genauer das Helium besprechen in der im Hartree-Fock-Approximation. Ich habe an Gleichung 77 jetzt nochmal den Hamiltonian hingeschrieben. Wir haben also zwei Elektronen und damit eben die kinetische Energie des ersten Elektrons, die kinetische Energie des zweiten Elektrons, dann die Elektron-Elektron-Wechselwirkung und dann schließlich eben noch die Wechselwirkung von den beiden Elektronen mit dem Atomkern, der eben die Ladung 2 hat. Ja, was uns die Lösung hier ein bisschen erleichtert ist, dass in diesem Fall können wir jetzt die Wellenfunktion schreiben als ein Produkt von räumlichen Orbitalen und die Antisymmetrie wird dann gewährleistet durch den Spinanteil. Das ist also diese Gleichung 78. Ja, ich habe hier schon hingeschrieben Psi 1s, weil wir wissen, das ist natürlich so eine 1s-artige Funktion. Das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass das exakt die 1s-Wellenfunktion ist vom Wasserstoff, nicht wahr? Das wird nur gelten ja fürs Wasserstoffatom. Und hier im Heliumatom haben wir zwei Elektronen, wir haben also die Elektron-Elektron-Wechselwirkung und dadurch wird natürlich das Orbital verändert, aber trotzdem schaut es ziemlich ähnlich aus wie das Orbital in einem eigentlich Wasserstoff mit der Ladung 2, also ein Hydrogenics-System. Ja, wir haben dann auch ja die Formeln gesehen, wie man dann die Einteilchen- und Zweiteilchendichte-Matrix erhalten kann durch Ausintegrieren von Variablen. Und ja, das habe ich hier auch gemacht und habe dann auch noch den Spin ausintegriert und bekomme dann in diesem Fall diese Gleichung 79. Eigentlich nicht so erstaunlich. Ich habe im Prinzip ein Orbital, dieses Phi 1 von s. Und dann, um das Rho zu bekommen, die Ladung, muss ich das einfach quadrieren. Ich habe jetzt übrigens hier angenommen, ich habe reelle Orbitale, also ich habe kein Sternchen hingemacht. Und dann, weil ich einen Spin-Up und Spin-Down in diesem Orbital habe, habe ich halt diesen Faktor 2. Also dieses Rho 1 von R in Gleichung 79 auch, ja, weil natürlich dieses 1s-Orbital, weil das Kugelsymmetrie hat, hängt alles nur vom Betrag von R1 ab. Ich habe also keine Winkelabhängigkeit. Ja, dann in Gleichung 80 schreibe ich jetzt auch hin den Ausdruck jetzt für die Zweiteilchendichte-Matrix. Und ja, wenn ich dann diese Rechnung durchführe und auch da, also den Spin habe ich hier wieder eliminiert, dann bekomme ich als Endergebnis, dass die Zweiteilchendichte-Matrix, dass man die schreiben kann als Produkt der Einteilchendichte-Matrix Rho1 von R1 mal Rho1 von R2. Also wenn ich die Einteilchendichte-Matrix kenne, dann kenne ich in diesem Fall auch die Zweiteilchendichte-Matrix. Ja, das ist ja normalerweise ist es nicht so. Das Umgekehrte gilt natürlich, wenn ich die Zweiteilchendichte-Matrix kenne, kann ich durch eine weitere Ausintegration von Variablen immer die Einteilchendichte-Matrix erhalten, aber eben umgekehrt im allgemeinsten Fall nicht. Ja, wir sehen jetzt auch, diese Zweiteilchendichte-Matrix hängt jetzt eben bloß von R1-Betrag und R2-Betrag ab. Und deshalb können wir uns jetzt mal anschauen, wie sich diese verschiedenen Größen verhalten, wenn wir jetzt ein Elektron sozusagen auf einer Kreisbahn um unseren Helium-Atomkern herum betrachten. Ja, das ist dann diese Figur unten. Links auf Seite 89 und Sie sehen, also der schwarze Punkt ist der Atomkern und dann habe ich zwei Elektronen, die denselben Abstand haben von diesem Atomkern und die spannen einen Winkel Theta auf. Gut, ja, jetzt, wenn ich mir anschaue, wieder diese Gleichung 80, dann sehe ich, nicht wahr, dass also wenn ihr auf demselben Radius bleibt, dann ändert sich natürlich Rho 1, ändert sich nicht. Und damit ist dieses Rho 2 ist einfach eine Konstante. Und ja, das ist diese jetzt in der Figur rechts unten auf Seite 89, ist Hartree-Fock einfach diese gestrichelte blaue Linie. Und wir sehen in der Tat, das ist eine Konstante. Ja, und das Ergebnis ist in gewisser Weise falsch. Weil eben diese zwei Elektronen sind korreliert, nicht wahr? Die haben beide eine negative Ladung, die stoßen sich ab. Und deshalb ist es eigentlich nicht erstaunlich zu erwarten, dass wenn dieser Winkel Theta sehr klein ist, sollte das irgendwie eine Konfiguration sein, eine Anordnung der Elektronen, die weniger häufig auftritt, die also weniger wahrscheinlich ist. Und in der Tat, wenn wir jetzt die exakte Wellenfunktion berechnen, und das kann man noch ziemlich leicht machen, im Fall von diesem, also numerisch natürlich trotzdem von diesem Heliumatom, dann finden wir hier diese rote Kurve. Und da sehen wir, wenn immer der Winkel Theta 0 ist oder natürlich auch ein Vielfaches von 2 Pi, dann haben wir diesen sogenannten Cusp hier. Das heißt, die Funktion, in dem Fall also unser Rho 2, ist kontinuierlich, aber wir haben Diskontinuitäten schon in der ersten Ableitung. Ja, was vielleicht noch auch vielleicht zunächst mal erstaunlich scheint, also selbst wenn der Winkel Theta gleich 0 ist, wenn diese beiden Elektronen sozusagen aufeinander sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht 0. Die Wahrscheinlichkeit wäre 0, wenn die beiden Elektronen denselben Spin hätten, aber hier haben die ja verschiedenen Spin und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit endlich, obwohl sie natürlich eben reduziert ist. Ja, jetzt, wenn ich jetzt meine Wellenfunktion nicht mit einer Determinante darstelle, also nicht Hartree-Fock mache, sondern mehrere Determinanten nehme, zum Beispiel im ersten Schritt einfach mal zwei Determinanten, dann erhält man auch diese Linie, die so ein bisschen in, was ist das, rosa-rot da gestrichelt eingezeichnet ist. Und dann sehen wir bereits, dass das Rho2 ist jetzt nicht mehr konstant. Das tut jetzt variieren, aber es ist natürlich schwierig, jetzt diesen Cusp darzustellen. Und zwei Determinanten können die noch nicht sehr gut darstellen und deshalb hat man eben beim Winkel Theta gleich 0 noch einen erheblichen Fehler. Ja, es stellt sich heraus jetzt, je mehr Determinanten man verwendet, um die Wellenfunktion darzustellen, umso besser kann man diesen Cusp repräsentieren. Trotzdem ist es sehr schwierig, eine diskontinuierliche Funktion zu repräsentieren mit einer gewissen Zahl von kontinuierlichen Funktionen. Und in der Tat, ich habe Ihnen schon gesagt, dass wenn man eine CI-Rechnung macht, dass man da typischerweise eine sehr, sehr große Anzahl von Determinanten verwendet, nämlich in der Größenordnung von Milliarden. Und der Hauptgrund ist einfach der, dass man so eine große Anzahl braucht, einfach um diesen Cusp vernünftig anzunähern. Also diese ganzen, eben, wenn man, sagen wir mal, ich weiß nicht, von einer Million zu einer Milliarde Determinanten geht, dann ändert sich typischerweise bloß noch in dieser Region um diesen Cusp herum etwas. Ja, hier haben wir uns ja angeschaut, jetzt den Cusp in dem Rho2, aber dieser Cusp im Rho2 entsteht eben aus einem Cusp in der eigentlichen Wellenfunktion. Das werden wir auch später noch ein bisschen genauer diskutieren, dann im Zusammenhang mit dem Quanten Monte Carlo, wo man eben diesen Cusp exakt darstellen kann. Ja, das war also ein erstes System jetzt, wo wir gesehen haben, dass eben Hartree-Fock gewisse Korrelation vernachlässigt, also es im Speziellen tut eben vernachlässigen die Korrelation zwischen Elektronen mit entgegengesetzten Spin. Das nächste System, das ich mir jetzt anschauen möchte, ist jetzt das sogenannte homogene Elektronengas. Das ist also auch theoretisch ein wichtiges System, weil man analytische Lösungen finden kann und deshalb wird es eben sehr oft verwendet, vor allem auch im Bereich der Dichtefunktionalstheorie als Modellsystem. Ja, dieses Homogeneous Electron Gas, was ist es? Wir können uns jetzt vorstellen, dass wir irgendwie wirklich einen Festkörper haben, wo wir dann die positiv geladenen Atomkerne haben. Und wenn wir diese positive Ladung jetzt sozusagen ausschmieren, sodass dass es eine konstante Hintergrundladung wird, dann haben wir eben genau dieses homogene Elektronengas. Ja, jetzt stellt sich heraus, dass für dieses homogene Elektronengas man eben analytische Lösungen in der Hartree-Fock-Approximation finden kann. Ja, diese analytischen Lösungen sind einfach komplexe Exponentialfunktionen, also e hoch ikr. Und wenn man sie noch normalisiert, haben wir einfach das Volumen hoch minus 1/2. Also wir nehmen an, wieder dass jetzt eben wir ein Teilchen in einer Box haben mit gegebenem Volumen und periodische Randbedingungen. Ja, dann kann man relativ leicht sehen, dass eben so eine ebene Welle eine Eigenfunktion ist von diesem Fock-Operator. Die ebene Welle ist sicherlich eine Eigenfunktion des kinetischen Energieoperators, nicht wahr? Wenn ich das Nabla-Quadrat anwende auf das E hoch IKR, kriege ich ein minus K-Quadrat mal eben das E hoch IKR. Also das ist eine Eigenfunktion. Ja, dann die nächsten beiden Terme wären dann die Wechselwirkung zwischen den Elektronen und den Atomkernen, aber das ist jetzt diese ausgeschmierte Hintergrundladung und dann der klassische Elektron-Elektron-Abstoßungsteil des Hartree-Potential. Aber jetzt, wenn ich ebene Wellen habe, dann ist meine Ladungsdichte konstant und damit ist auch das Hartree-Potential konstant und das Hartree-Potential übrigens tut dann ja exakt kompensieren das elektrostatische Potential, das von diesen ausgeschmierten Atomkernen herrührt, weil die Gesamtladung, nicht wahr, der Atomkerne für ein neutrales System ist ja gleich der Gesamtladung, die aus der elektronischen Ladungsverteilung. Und damit haben wir dann eigentlich eine Ladung, die null ist und damit auch ist das Potential ist null oder ich kann es auch eine Konstante setzen, ist ja egal. Ja, damit ist also auch die ebene Welle ist natürlich dann damit eine Eigenfunktion von diesem klassischen Potential. Ja, der einzigste nicht ganz triviale Term ist dann dieser Exchange Operator. Und den habe ich ganz unten auf Seite 90 nochmal hingeschrieben. Also ich wende diesen Exchange-Operator jetzt an auf meine ebene Welle E hoch IKR. Und ja, dann kann man da zeigen, dass das in der Tat auch eine Eigenfunktion ist. Und zwar eine Eigenfunktion zu 1 über K². Ja, und das ist, kann man eigentlich sogar direkt verstehen. Sie können sich erinnern, wenn Sie jetzt Elektrostatik gemacht haben. Dann hat man die Poisson-Gleichung, wo Nabla-Quadrat angewendet auf das Potential die Ladungsdichte gibt im Prinzip. Ja, diese Gleichung, wissen Sie, kann man auch lösen, dadurch, dass man eben das Integral betrachtet, rho von r gestrichen, geteilt durch r minus r gestrichen im Betrag. Und damit ist sozusagen der Kernel 1 über 4 Pi mal 1 von r minus r gestrichen im Betrag ist damit das Inverse von diesem Nabla-Quadrat-Operator. Und ja, damit, nicht wahr, bei der kinetischen Energie, wenn wir die angewendet haben auf eine ebene Welle, haben wir einen Faktor k² bekommen. Und jetzt eben, weil das Inverse ist, bekommt man den Faktor 1 über k². Ja, gut, also damit haben wir jetzt gezeigt, dass eine ebene Welle eine Eigenfunktion des Fock-Operators ist. Und dann können wir natürlich innerhalb von dieser Hartree-Fock-Methode die totale Energie unseres Systems berechnen. Ja, da kommt es darauf an, wie viele Orbitale besetzt sind, nicht wahr? Die Quantenzahl ist natürlich hier jetzt das K. Und ich habe dann eine kinetische Energie in unserer Gleichung 81, habe ich dann die kinetische Energie, nicht wahr, die einfach ein halb K² ist. Und ich nehme an, wieder, ich habe jetzt hier ein Closed Shell System, also jede ebene Welle hat ein Spin-Up und ein Spin-Down-Elektron. Und dann muss ich eben über alle Ks summieren, die unterhalb der Fermi-Energie liegen, also unterhalb eines bestimmten, also innerhalb einer Kugel, deren Radius eben durch das Kf gegeben ist. Ja, dieser erste Term ist also eigentlich trivial, das ist eben die kinetische Energie. Aber was jetzt interessant ist, ist, wenn ich jetzt hier die Exchange-Energie berechne, wenn ich da also jetzt wieder annehme, ich habe ebene Wellen und dann über alle summiere bzw. integriere, dann bekomme ich jetzt eben diesen zweiten Term in dieser Gleichung 81. Und da sehen wir, dass jetzt diese Exchange Energy eben nur abhängt von rho hoch 4 Drittel. Also dieses rho hoch 4 Drittel ist sozusagen eine Art Energiedichte für diesen Exchange-Anteil. Und das wird dann diese Beobachtung ist sozusagen dann der Startpunkt eigentlich für die sogenannte Dichtefunktionalstheorie, wo man eben den Exchange, aber auch die Korrelation ausdrückt durch irgendwelche Funktionale der Ladungsdichte oder ja. Ja, wir wissen, Hartree-Fock natürlich ist nicht exakt, es ist eine Näherung. Ich bräuchte im Prinzip eine sehr, sehr große Anzahl von Determinanten. In Hartree-Fock habe ich nur eine einzige. Und ich möchte jetzt deshalb diskutieren, sozusagen, was da irgendwie schief geht oder was fehlt in der Hartree-Fock-Approximation. Betrachten wir zuerst einmal den Energieausdruck. Wie Sie wissen, nicht wahr, ist es ein Einteilchen-Term. Das heißt, ich kann diese kinetische Energie, diese Formel steht auch im Skript, ich kann die ausdrücken durch die Einteilchen-Dichte-Matrix. Und dann haben wir auch gesehen, die Eigenwerte und Eigenvektoren von dieser Einteilchen-Dichte-Matrix werden bezeichnet als Natural Orbitals und Natural Occupation Numbers. Also sozusagen diese Natural Orbitals und Natural Occupation Numbers geben eine Spektraldarstellung der Einteilchen-Dichte-Matrix. Und wenn ich jetzt diese Spektraldarstellung verwende, dann erhalte ich diese Gleichung 82, die eigentlich ganz intuitiv ist. Ich habe jetzt auch, nicht wahr, ich habe kinetische Energien für diese Natural Orbitals, diese Phi I N O, Natural Orbitals. Und ich tue jetzt wieder summieren über diese ganzen Orbitale, aber diese verschiedenen Terme haben jetzt verschiedene Gewichte und das sind eben diese NIs, also gerade diese Natural Occupation Numbers. Ja, im Prinzip hier, was auch wichtig ist in dieser Gleichung 82, die Summe über I geht von 0 bis unendlich eigentlich. Ja, es stellt sich jetzt heraus aber, dass die NIs, die eben diesen besetzten Orbitalen entsprechen, diesen typischerweise knapp 1, fast 1, während die NIs, die dann die unbesetzten Orbitale darstellen, die sind dann sehr, sehr klein, die sind fast an 0. Ja, vergleichen wir jetzt das mal mit dem Energieausdruck in der Hartree-Fock-Approximation, das ist die Gleichung darunter. Ich habe es jetzt hier nochmal hingeschrieben von Closed-Shell-System. Ja, und da sehen wir zwei Unterschiede. Also zunächst mal haben wir eine endliche Summe, die geht nicht von 1 bis unendlich, sondern halt hier bloß von 1 bis n halbe. Und dann statt den natürlichen Orbitalen, diesen Natural Orbitals, haben wir eben jetzt hier die Hartree-Fock-Orbitale. Ja, man könnte jetzt zunächst vielleicht mal meinen, dass der größte Unterschied zwischen diesen beiden Ausdrücken daher kommt, dass man verschiedene Orbitale verwendet. Aber es stellt sich heraus, dass die besetzten Natural Orbitals sind extrem ähnlich zu den Hartree-Fock-Orbitalen. Also dadurch, diese ersten Integrale haben sehr, sehr ähnliche numerische Werte. Was eigentlich den größeren Unterschied macht, ist jetzt, dass man eben im exakten Energieausdruck, also in Gleichung 82, jetzt nicht nur über die besetzten Orbitale summiert, sondern eben auch noch über die unbesetzten. Und diese unbesetzten Orbitale, nicht wahr, die oszillieren stärker, die haben damit eine höhere kinetische Energie und damit ist die kinetische Energie eben, die exakte kinetische Energie ist größer als die kinetische Energie, die man in Hartree-Fock erhält. Ja, man kann jetzt auch noch in Hartree-Fock, das haben wir auch schon mal kurz erwähnt, nicht wahr, man kann die Zweiteilchen-Dichte-Matrix ausdrücken durch die Einteilchen-Dichte-Matrix. Das ist dann die Formel ganz unten auf Seite 92. Und ja, dann kann man sich jetzt wieder anschauen, ähnlich wie wir es beim Heliumatom gemacht haben, wie gut wird die Korrelation beschrieben in der Hartree-Fock-Näherung. Ja, wenn jetzt hier in dieser Gleichung unten auf Seite 92, wenn ich da jetzt das brauche ich ja, wenn ich Korrelation betrachte, dann nehme ich die Diagonalelemente von dieser zweiteiligen Dichte-Matrix. Das heißt, ich tue x1 gleich x1 gestrichen setzen und x2 gleich x2 gestrichen. Und ja, dann sehen wir, haben wir wieder einen ersten Teil, diese Gammas. Und da sehen wir nicht, was das Gamma 1 von x1, x1 gestrichen ist, nicht zwar anders als das Rho 1, also die Ladungsdichte. Und dann nochmal das Gamma 1, was wiederum nichts anderes ist als die Ladungsdichte. Und dann der zweite Term, der fällt weg, wenn ich unterschiedliche Spins habe, nicht wahr? Weil dann, ich habe hier x1 und x2 als Argumente für mein Gamma 1. Und wenn die verschiedene Spins haben, dann wegen der Orthogonalität der Spins, nicht wahr, dann fällt dieser Term weg. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet dann wieder, wenn ich also jetzt die Korrelation im homogenen Elektronengras betrachte zwischen entgegengesetzten Spins, zwischen antiparallelen Spins, dann fehlt die Korrelation. Und ja, wenn die Korrelation fehlt, haben wir auch gesehen, dann bedeutet es, dass diese Pair-Correlation-Function, dass die 0 ist. Und Sie sehen dann rechts in der Figur auf Seite 93, sehen Sie diese rote Linie, die ist konstant. Also es gibt in der Tat in Hartree-Fock eben keine Korrelation zwischen antiparallelen Spinorbitalen. Dagegen, wenn man exakt rechnet, dann sieht man so eine Korrelation und es ist dann auch so eine Funktion, die oszilliert. Die ist dann eben in Blau eingezeichnet. Ja, dagegen, also sozusagen, was wir hier jetzt nochmal gesehen haben, ist eigentlich genau dasselbe Verhalten wie beim Heliumatom, wo wir auch gesehen haben, dass eben zwischen antiparallelen Spins keinerlei Korrelation existiert in der Hartree-Fock-Methode. Jetzt hier im homogenen Elektronengas habe ich ja nicht nur zwei Elektronen, sondern im Prinzip unendlich viele. Und das heißt, ich kann mir jetzt auch anschauen, die Korrelation zwischen den parallelen Spins. Und das ist dann eben die linke Figur unten auf Seite 93. Und da sieht man, dass Hartree-Fock auch so Oszillationen gibt. Also es gibt eine Korrelation, aber sie ist natürlich auch nicht exakt. Die blaue Kurve, die exakte Kurve, die auch unterscheidet sich eben doch von der roten. Als nächstes möchte ich jetzt noch sogenannte Truncated CI und Coupled Cluster Methoden besprechen. Ja, wie wir gesehen haben, das Problem von sowohl Full CI als auch von dieser Multi-Reference SCF Methode ist, dass die Anzahl der Determinanten faktoriell anwächst. Das heißt, der Rechenaufwand steigt exponentiell an und eigentlich sogar fast noch schneller als exponentiell. Und das bereitet natürlich ein großes Problem in der Praxis. Die grundlegende Idee von diesen Truncated CI-Methoden ist jetzt, dass man aus dieser gigantisch großen Anzahl von Determinanten sozusagen die wichtigsten heraussucht. Da man die Determinanten ja immer aufbaut auf den Hartree-Fock-Orbitalen, also nicht wahr, wenn man eine Determinante haben, brauchen wir ja nur die besetzten Hartree-Fock-Orbitale. Wenn wir dann mehrere Determinanten aufbauen, nicht wahr, dann müssen wir ein Orbital durch ein anderes ersetzen. Und was wir da machen, eben, wir tun dann eines von diesen besetzten Orbitalen rausnehmen aus der Determinante und das ersetzen durch ein sogenanntes virtuelles Orbital, das wir nicht wahr, erhalten haben, dadurch, dass wir das Eigenwertproblem für den Fock-Operator lösen. Ja, weil man also zunächst, um diese ganzen Methoden zu verwenden, eigentlich Hartree-Fock-Rechnungen braucht, werden diese Methoden oft auch als Post-Hartree-Fock-Methoden bezeichnet. Ja, jetzt, was sind wohl wichtige Determinanten? Ja, wir können jetzt klassifizieren diese ganzen Determinanten dadurch, wie viel Anregungen es braucht, um diese Determinanten sozusagen aufzustellen. Und was meine ich mit Anregung? Mit Anregung meine ich einfach, dass man ein besetztes Orbital, zum Beispiel i, aus der Determinante rausnimmt und es durch ein virtuelles Orbital a ersetzt. Dann habe ich folgende Klassifikation. Also ich kann zunächst mal sagen, die erste Determinante, die ich habe, ist einfach meine Hartree-Fock-Determinante. Ich habe eine Hartree-Fock-Rechnung gemacht, kenne damit die Hartree-Fock-Orbitale und kann natürlich diese Hartree-Fock-Determinante aufstellen. Ja, dann kann ich jetzt dazu packen Determinanten, die eben durch Einfachanregungen generiert werden, was eben bedeutet, nicht wahr, dass ich das besetzte Hartree-Fock-Orbital i rausnehme aus der Determinante und ersetze durch eben das virtuelle Orbital a. Ja, das kann ich natürlich auch dann zweimal machen und dann tue ich diese sogenannten Double Excitations generieren, wo ich eben jetzt die zwei besetzten Orbitale i und j rausnehme und dann durch virtuelle Orbitale a und b ersetze. Ich kann das natürlich jetzt im Prinzip noch auch für dreifach, vierfach etc. Anregung machen. Typischerweise macht man das nicht, typischerweise stoppt man eben nach diesen Doppelanregungen. Ja, und dann kann ich jetzt meine Wellenfunktion schreiben. Das ist die Gleichung ganz unten auf Seite 96 als ein Phi 0. Das ist also meine Hartree-Determinante plus dann eine Summe jetzt über alle einfach angeregten Determinanten. Und da habe ich natürlich dann wieder gewisse Koeffizienten Ci Alpha, die ich bestimmen muss. Und dann der letzte Term sind dann jetzt diese Doppelanregungen. Und da brauche ich natürlich dann auch wieder Koeffizienten, die jetzt halt hier eben CIJAB genannt werden, weil eben, ja, weil ich eine zweifach angeregte Determinante habe. Ja, wir sehen jetzt, damit steigt die Anzahl der Determinanten, die man bilden kann, steigt dann an wie die vierte Potenz der Systemgröße. Ja, dann muss man sich natürlich überlegen noch jetzt, wie viele Rechenoperationen brauche ich dann, um die Matrix-Elemente von dem Hamiltonian zu brechen, also auch für diese CI-Matrix, wo aber eben nicht alle Determinanten berücksichtigt werden, sondern nur gewisse. Und wenn Sie sich erinnern können, als wir diese Slater-Compton-Rules diskutiert haben, die uns eben erlauben, diese Matrix-Elemente zu berechnen, da haben wir gesehen, es gab Matrix-Elemente, die eine Doppelsumme benötigen, um berechnet zu werden. Und das bedeutet dann, dass jetzt diese Truncated CI-Methode, wo man also Single and Double Excitations verwenden, dass die dann ein Skalierverhalten hat, die geht wie die sechste Potenz der Systemgröße. Ja, das ist noch immer ein ziemlich problematisches Skalierverhalten, aber trotzdem ist es natürlich deutlich besser als das exponentielle Skalierverhalten, das wir in der sogenannten Full CI-Methode angetroffen haben. Ja, jetzt diese Methode dann, also wenn man Single und Double Excitations verwendet, sie wird dann bezeichnet typischerweise als CISD, nicht wahr? Für Single and Double Excitations. Und ja, das scheint zunächst mal eine ganz gute Idee zu sein, aber es stellt sich heraus, dass diese CISD-Methode zwei ziemlich gravierende Probleme hat. Das erste Problem ist, dass die Methode nicht size-consistent ist. Ja, was meint man damit? Man will ja mit solchen elektronischen Strukturrechnungen sehr oft Energiedifferenzen berechnen. Man will zum Beispiel berechnen, was ist die Energie, die frei wird, wenn ich zwei Atome zuerst getrennt habe, im Abstand unendlich, und sie dann zusammenbringe und sie eine Bindung bilden. Nicht wahr? Diese Energie, die da frei wird bei der Bindung von der Bildung von der Bindung, die interessiert sehr oft. Ja, jetzt stellt sich heraus, dass da eben das CISD ein Problem hat. Und das Problem ist das folgende: Wenn ich jetzt meinen Dimer nehme und die beiden Atome auseinanderziehe, wenn ich die trenne durch eine sehr große Distanz, dann wird man erwarten, dass die Energie von diesem System exakt zweimal die Energie ist, die ich erhalten würde, wenn ich bloß ein einziges Atom berechne. Genau das ist leider nicht der Fall in der CISD-Methode. Ja, und zwar stellt sich heraus, dass wenn ich also die zwei Atome separat berechne, dass ich dann eine tiefere Energie bekomme, als wenn ich die zwei Atome eben in einer einzigen Rechnung berechne. Ja, was ist der Grund dafür? Der Grund ist, wenn ich die Atome einzeln berechne, dann kann ich sozusagen lokal auf jedem Atom Einfach- und Doppelanregungen mit berücksichtigen. Wenn ich dagegen das Dimer habe, dann habe ich bloß für das Gesamtsystem auch maximal Doppelanregungen. Das heißt sozusagen, ich habe pro Atom eigentlich bloß sowas wie eine Einzelanregung. Und das ist ein großes Problem. Es gibt dann noch eine zweite ähnliche Sache, die man dann size extensive nennt. Und das bedeutet jetzt einfach, dass wenn ich zum Beispiel ein Kettenmolekül habe, wie zum Beispiel ein Alkan, dass wenn ich dann dieses Kettenmolekül länger und länger mache, dass dann die Korrelationsenergie, die ich erhalte, immer pro Atom immer geringer wird. Also sozusagen, je größer das System wird, umso in gewisser Weise umso schlechter wird die Methode, weil ich eben auch in diesem Fall dann sozusagen bloß Doppelanregungen habe für ein sehr großes System und ich bräuchte sozusagen immer dieselbe Anzahl von Anregungen pro Atom. Ja, aus diesem Grund werden eigentlich diese CISD-Rechnungen heutzutage eher selten gemacht, aber es gibt jetzt zum Glück eine sozusagen gewisse Modifikation dieser Methode, die sogenannte Coupled Cluster Methode, die diese Probleme nicht hat. Ja, in dieser Coupled Cluster Methode betrachte ich jetzt zunächst einmal auch wieder Einfach- und Doppelanregungen. Und ja, das sind dann die ersten beiden Gleichungen auf der Seite 89. Und ich führe jetzt hier einfach einen Operator an, um einfach dann die Schreibweise zu vereinfachen. Also ich führe diesen Operator T1 ein, der jetzt einfach aus der Grundzustands-Hartree-Fock-Determinante eine Summe von angeregten Determinanten generiert. Und auf dieselbe Art und Weise führe ich diesen Operator T2 ein, der jetzt eben die ganzen Doppelanregungen generiert. Ja, jetzt in der ursprünglichen CISD-Methode, nicht wahr, da war meine Wellenfunktion dann einfach gegeben durch Phi 0 plus T1 mal Phi 0 plus T2 mal Phi 0. In der Coupled Cluster-Methode jetzt, stattdessen setze ich das in Exponenten. Das ist also diese mittlere Gleichung. Also ich habe jetzt 4 C, das Psi CC, Coupled Cluster, das jetzt eben nicht T mal Phi 0, sondern eben Exponent von T mal Phi 0. Und ja, dieser Gesamtanregungsoperator, der ist jetzt eben die Summe aus Einfachanregungen plus Zweifachanregungen, also T ist gleich T1 plus T2 plus möglicherweise noch höhere Anregungen. Ja, dieser Ansatz für die Wellenfunktion wird dann genannt CCSD, Coupled Cluster mit Single and Double Excitations. Ja, und was ist jetzt der Vorteil davon? Ja, wenn ich jetzt da den Exponent von T habe, kann ich natürlich da jetzt die ersten Glieder der Taylor-Entwicklung hinschreiben und das ist dann auf Seite 99 gemacht. Und da sehen Sie, wenn ich jetzt Exponent habe von T1 plus T2, dann bekomme ich zunächst 1 plus T1, also eine Einfachanregung. Und dann in der nächsten Klammer habe ich die Zweifachanregung. Aber da sehen wir damals auch schon zwei Arten von Zweifachanregungen, nämlich das T2, aber auch eben das T1 Quadrat. Ja, dann in der nächsten Klammer habe ich Dreifachanregungen. Und in der nächsten Klammer dann habe ich Vierfachanregungen. Wir sehen, im Prinzip können wir bis zu unendlich Anregungen gehen, aber wir tun natürlich bloß bestimmte Anregungen mitnehmen, nicht wahr? Nicht alle möglichen, sondern eben bloß diese Anregungen, die sich ausdrücken lassen durch diese Taylor-Entwicklung vom Exponenten von T1 plus T2. Ja, es stellt sich jetzt heraus, auf diese Art und Weise habe ich jetzt also immer sozusagen pro Atom in gewisser Weise dieselbe Art von Anregungen und diese Coupled Cluster Methode ist deshalb sowohl size consistent als auch size extensive. Also dieses Problem, das man mit der CISD Methode hatten, das existiert nicht mehr. Andererseits ist natürlich dieser Ansatz deutlich komplizierter. Sie wissen ja, in jedem von diesen Anregungsoperatoren, in dem T1 und dem T2, verstecken sich ja diese ganzen Koeffizienten, die wir brauchen, um die Amplituden sozusagen von den verschiedenen Determinanten zu wissen. Und Sie sehen jetzt hier, also die Wellenfunktion hängt dann also schon nicht linear von diesen verschiedenen Koeffizienten ab. Und deshalb auch, wenn ich zum Beispiel einen Energieerwartungswert berechnen würde, dann wäre es eben keine quadratische Form bezüglich irgendwelchen Koeffizienten, sondern ich hätte also diese Koeffizienten bis zu beliebig hohen Potenzen. Und das bedeutet dann, dass ich das Problem nicht mehr als ein Diagnostizierungsproblem lösen kann. Weil ein Diagnostizierungsproblem ist ja ein Problem, das ich wo ich bloß eine quadratische Abhängigkeit habe von meinen Freiheitsgraden und dass ich dann eben mittels Variationsprinzip dann auf eine Diagnostizierung abbilden kann. Okay, das bedeutet also, in Coupled Cluster Methoden kann man jetzt nicht das Variationsprinzip verwenden. Ich kann also nicht eher eine Minimisierung machen. Man muss da relativ komplizierte Projektionsmethoden dann machen, um dieses Coupled Cluster Problem zu lösen. Und das bedeutet unter anderem auch, dass in der Coupled-Cluster-Methode es nicht garantiert ist, dass die näherungsweise Lösung energetisch immer höher ist als die korrekte Lösung. Nicht wahr? Normalerweise, wenn wir ein Variationsprinzip haben, je mehr Freiheitsgrade ich habe, umso näher komme ich ja an die exakte Lösung heran. Also ich gehe, je mehr Freiheitsgrade ich habe, umso tiefer wird die Energie sein, die ich berechnen kann. Ja, und eben hier in der Coupled-Cluster-Methode kann es sein, dass sozusagen die Energie zu tief ist. Ja, das Variationsprinzip ist natürlich nützlich und es ist schade hier, dass es ihr verletzt ist, aber trotzdem stellt sich heraus, dass diese Verletzung vom Variationsprinzip ist typischerweise relativ klein und nicht so problematisch. Was also das Wichtigere ist, ist eben, dass diese Coupled-Cluster-Methode, dass die size consistent und size extensive ist. Und ja, aus diesem Grund ist das eigentlich eine der Standardmethoden, wenn man wirklich Rechnungen mit sehr hoher Genauigkeit machen will. Man kann, wenn man will, noch Dreifachanregungen in Störungstheorie dazu packen. Und ja, das dann auf der letzten Seite, auf der nächsten Seite 100, steht es dann, diese Methode wird dann bezeichnet mit CCSD. Was bedeutet also Coupled Cluster mit Single and Double Excitations und in Klammern, das bedeutet, dass diese Triple Excitations eben in Störungstheorie behandelt werden. Ja, wenn man dieses CCSD mit Triples in Störungstheorie macht, dann stellt sich heraus, das Skalierverhalten ist sogar die siebte Potenz von M, wo M die Basisset-Größe ist. Also das sind schon ziemlich teure Rechnungen, aber trotzdem diese Rechnungen kann man noch machen für kleinere Moleküle. Und das ist sozusagen dann eigentlich ist das der Goldstandard heutzutage, wenn man wirklich sehr genaue Ergebnisse haben will.